Wer von euch war denn heute Morgen mit dem Fahrrad hierher gekommen? Traut euch ruhig, es passiert nichts, keine Angst, okay? Und wer von euch hat sich denn in einem Auto als Beifahrer herfahren lassen? Ja, sind schon ein paar mehr. Ich muss sagen, also ich bewundere euch. Die einen, die Radfahrer, vertrauen auf so ein kleines Stückchen Gummi, so ein paar Millimeter, dass alles gut geht. Und die anderen setzen sich ins Auto zu jemandem, den Sie höchstwahrscheinlich gut kennen, aber von dem Sie nicht wissen, ob auch alles gut geht. Aber ich kann euch beruhigen, es geht nicht um Radfahrer oder Beifahrer, es geht ums Vertrauen. Und ich denke mir, in dem Bericht, den wir heute Morgen finden und uns näher anschauen wollen, geht es eben darum, dass es nicht nur diese Dinge sind, die wir schon ewig kennen. Radfahren haben wir immer gemacht, Autofahren haben wir schon immer gemacht. Das sind so Erfahrungen, da können wir leicht vertrauen, da können wir leicht mit umgehen. Ja, das war schon immer so, das wird so immer bleiben. Und wie heißt das so schön, Radfahren verlernt man nie. Und die Zeit der Stützräder ist bei meinen Enkelchen auch noch da, aber eben bei uns Älteren nicht mehr. Vielleicht brauche ich es mal später, nur ein paar Jahre später, dass ich dann wieder ein Dreirad oder Stützräder fahren muss. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber der Mann, der uns heute begegnet in unserem Bibeltext, der hatte nicht diesen Erfahrungsschatz. Der wusste nicht, was auf ihn zukommt. Der hatte nur davon gehört, dass da einer ist, der Menschen heilen kann. Unser Text steht in Johannes Kapitel 4, Abvers 46. Stück für Stück führe ich uns hindurch. Da heißt es ab Vers 46, Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war in Kapernaum. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Ein königlicher Beamter hat das erlebt, was viele Menschen leider auch erleben müssen. Kinder werden krank, auch sterbenskrank in der Situation. Und er wohnte in Kapernaum. Kapernaum, so rein von der Geografie her, viele werden es ja kennen, die vielleicht schon mal in Israel waren, lag am See Genezareth, ziemlich weit unten. Kana in Galiläa, übertrieben gesagt, gleich um die Ecke, Luftlinie 26 Kilometer weg, im bergigen Land etwas erhöht. Deswegen sagt er, dass Jesus herabkommen soll. Nun, wenn wir 26 Kilometer heute uns vorstellen, selbst wenn wir sie laufen, das geht ganz unbeschwerlich, weil wir keine Probleme haben mit Steinen auf den Wegen, mit Asphalt. Selbst irgendwelche Feldwege sind betonmäßig oder asphaltmäßig ausgebaut. Damals war das sicherlich anders. Der hatte einige Mühe auf sich nehmen müssen, dieser königliche Beamte, um zu Jesus nach Kana in Galiläa zu kommen. Und das Ganze nur, weil er gehört hat von Menschen, da ist einer, der heilt. Vielleicht ist es ein Prophet, vielleicht ist es auch sogar der Messias. Er hat sich auf das Sagen von anderen auf den Weg gemacht, in dem Vertrauen, dass Jesus ihm helfen kann. Wie ist es in unserem Leben, wenn wir so spezielle Situationen haben, wo wir Fragen haben, wo wir nicht ganz klarkommen? Erwarten wir, dass Gott sofort unsere Gebete erhört, so wie beim Lichtschalter anknipsen? Natürlich erwarten wir das. Es ist aber nicht immer so. Oder macht es uns vielleicht Mühe, etwas in unserem Leben zu verändern, wo wir merken, Mensch, ja, da müsste ich das eine oder andere tun oder nicht tun? Dieser Mensch hat, weil er Hilfe von Jesus erwartet hat, Mühe auf sich genommen. Stundenlang, wahrscheinlich durch die sengende Sonne gegangen. Welche Mühe nimmst du auf dich? Bist du vielleicht bereit, auf irgendwas zu verzichten? Ich sage mal ein paar Beispiele, ohne dass ich nachher hinterher gesteinigt oder gehauen werde. Auf Alkohol, auf Drogen, aufs Rauchen oder sonst irgendwelche lieben Gewohnheiten, weil sie dich abhalten von dem Kern des Wesentlichen. Lassen wir uns ermutigen, nochmal etwas zu tun, und nicht nur zu vertrauen, dass Gott alles richtig machen wird. Natürlich können wir uns darauf berufen, dass Jesus gesagt hat, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und wenn ihr an die Einstiegsgeschichte denkt, mit dem tragischen Ende dieser Familie, dann steckt da schon viel Vertrauen drin, dass Gott tröstet und durchträgt, auch in schwierigen Situationen. Ich musste daran zurückdenken, als ich damals mit 56 Jahren nach Hause kam und mir bewusst wurde, ich habe meinen Job verloren, ich stand auf der Straße. Und als ich nach Hause kam und meine Kinder und meine Frau in den Arm nahm und wir weinten im Flur, war das Erste, was ich sagen konnte, jetzt müssen wir vertrauen. Das ist hart. Und ein halbes Jahr später hat Gott es geschenkt, dass ich noch einen Job finden durfte, der mich dann bis in die Rente hinein begleitet hat. Seien wir bereit, uns einmal Mühe zu machen, wenn wir erkennen, wir wollen etwas verändern in unserem Leben. Oder wir sollen sogar etwas verändern. Weiter im Text, Vers 48. Jesus sprach nun zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Komisch, da kommt der Mensch zu Jesus und bittet ihn herabzukommen aus Kana in Galiläa nach Kapernaum. Und Jesus gibt ihm diese Antwort: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Er spricht ihn zwar an, aber die waren sicherlich nicht alleine dort. Denn wo Jesus ist, waren immer Menschen mit dabei. Hat er das auch an die Allgemeinheit gesagt? Etwas später, zwei Kapitel weiter, kommt das Volk zu Jesus und sagt: Mose hat uns mit Manna in der Wüste versorgt. Welche Zeichen und Wunder tust du? Tja, er kannte die Zeitgenossen der damaligen Zeit. Waren die ganz sehr viel anders wie wir heute? Leider werden bei uns auch Flugzeugabstürze nach der Todeszahl der Passagiere bewertet. Sind wir wirklich so sensationslüstern als Menschen? Die Allgemeinheit vielleicht schon, wir als Christen vielleicht nicht unbedingt. Wollen wir auch Zeichen und Wunder sehen, um überhaupt an Jesus zu glauben? Oder sind wir mit dem Vertrauen, das wir im Herzen haben, zufrieden? Ist das von Jesus ein Vorwurf oder eine Feststellung? Ich denke, ich lasse es einfach mal so stehen. Dann kommt zurück zu unserem königlichen Beamten, der ja ganz zu Anfang sagte zu Jesus: Komm doch bitte herab, um meinen Sohn zu heilen, denn er liegt im Sterben. Und als Jesus diese Aussage gemacht hat, sagt er plötzlich: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. So deutlich, wie es möglich ist, in Befehlsform. Ihm war es wichtig und er traute sich, Jesus, ich sage es mal jetzt so, anzuschreien und so: Jetzt mach doch endlich mal was und hilf doch mal. Vielleicht brauchte das auch die Situation, dass Jesus diesen Glauben prüfen wollte, um einfach zu schauen, wie ernst ihm das ist. Vers 50 sagt uns, Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Schön finde ich, dass Jesus gar nicht mal auf diesen Befehlston eingeht, sondern das einfach so stehen lässt. Schön finde ich auch, dass er ihm sagt: Dein Sohn lebt. Denken wir daran. Die beiden waren in Kana in Galiläa und der Junge war 35 Kilometer zu Fuß weg. Luftlinie 26 Kilometer. Wie hätten wir denn reagiert, wenn wir als Antwort Jesu bekommen hätten: Geh hin, dein Sohn lebt? Manch einer hätte gesagt: Ja, du bist doch aber hier, Herr, du bist doch gar kein Arzt, du hast doch noch nicht mal ihn untersucht, Puls gemessen, Anamnese erstellt, sonst irgendetwas. Wie kannst du das überhaupt wissen? Sind es nicht manchmal die Zweifel, die uns so ein bisschen abbringen von den klaren Gedanken, dass wir einfach nur Vertrauen haben sollen zu Gottes Wort? Ist das nicht auch menschlich verständlich, dass wir Zweifel haben, dass wir unsicher sind, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, dass Jesus da plötzlich sagt, der Sohn lebt. Der königliche Beamte reagiert ganz anders, wie ich, wie vielleicht einer von euch. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und ging hin. Interessant ist, dass der griechische Begriff, der hier mit Glauben übersetzt ist, auch Vertrauen heißt. Glaube gleich Vertrauen. Ich finde das wichtig, weil wir einfach davon ausgehen können, wenn ich an Jesus Christus glaube, dann vertraue ich ihm auch in allen Lebenssituationen, in allen Schwierigkeiten, aber auch in allem Wunderbaren. Ich kann nicht immer wieder sagen, ich lebe auf Wolke 7, ich bin frei von Krankheiten, ich bin immer wieder durchgetragen. Ich kann das im Rückblick sagen, wenn ich merke, dass Gott zu mir gesprochen hat, mir geholfen hat. In der Situation hier hat Jesus unter vier Augen zu diesem Menschen gesprochen. Wie redet dann Jesus heute zu uns? Stellt euch vor, ihr habt ein Projekt vor, ihr wollt irgendwas unternehmen oder ihr wollt eine Reise tun oder ihr wollt irgendeine Schulausbildung beginnen. Und habt das alles so vor Augen, für euch selber so geplant. Und eines Nachts träumt ihr. Wir wissen, dass Träume oftmals verschwommen sind und schnell weg sind und wir gar nicht drüber nachdenken können. Wir wissen aber auf der anderen Seite auch aus Missionsberichten, dass Menschen durch Träume zum lebendigen Glauben gekommen sind. Und in der Planung eures Projektes ist es so, dass ihr plötzlich einen Traum habt, wo euch ganz, ganz deutlich etwas vor Augen steht, was euch auf eine andere Richtung bringen soll. Und ihr wacht auf und ihr wisst, den Traum habe ich verstanden. Nicht nur behalten, ich habe ihn verstanden. Oder ihr seid im Gebet und habt Sorgen und Nöte für Ausbildung oder andere Dinge, die ihr letztendlich ja braucht und wo ihr eure Planungen auch abschließen wollt. Und plötzlich hört ihr eine Stimme in die Stille eures Herzens hinein. Jesus redet zu euch. Ganz deutlich, sodass ihr merkt im Herzen, ich nehme das als Gottes Stimme wahr und an. Oder ihr seid in der Situation, dass ihr in der Bibel lest, soll ja vorkommen in christlichen Kreisen, habe ich mal gelesen. Bitte das Lachen nicht vermeiden. Oder ihr kriegt zu einem besonderen Anlass so ein kleines Bibelkärtchen, so wie vor ein paar Wochen bei uns im Jugendgottesdienst. Habt ihr schon mal drauf geguckt auf die Verse? Ist es euch schon mal passiert, dass ihr so einen Vers bekommen habt und sagt, hä, das habe ich nicht verstanden, ja, was soll ich damit? Tut den einfach nicht weg. Legt ihn in die Bibel, auch wenn ihr sagt, den verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Wenn es Gott wichtig ist, weil er den Plan für dein Leben hat, dann wird er dich daran erinnern. Schau doch mal auf diesen Vers. Lass dich davon ansprechen, was da drin steht. Und irgendwann in der nächsten Zeit wird dieser Vers für euch aufgehen wie ein Kronleuchter, wie ein Blumenstrauß, einfach als Antwort auf eine bestimmte Situation in eurem Leben. Drei Beispiele waren das. Natürlich ein viertes Beispiel, wie Gott heute zu uns redet, ist auch durch Menschen. Und da wird schon schwierig. Wir lassen uns doch nicht alle gerne was sagen. Und ich bewundere meine Frau. Ende Februar nächsten Jahres kennen wir uns 50 Jahre und wir sind immer noch zusammen. Ich danke dir, auch wenn ich manchmal nicht alles umsetze, was du mir sagst, auch als Tipp, als Hilfe, als Anregung, als gut gemeinten Ratschlag. Danke. Trotzdem sollten wir versuchen, die Anzahl der Dinge, die wir von unseren Ehepartnern, Frauen, Freunden, Eltern, Familienangehörigen hören, einfach mal mehr zu verstehen, zu begreifen. Nicht gleich zu sagen, du hast mir gar nichts zu sagen. Ach, du sitzt doch wieder auf deinem hohen Ross und willst mir irgendwas vormachen. Nein. Danke, dass du mir was gesagt hast. Schon das ist schwierig, gebe ich zu. Und dann mitnehmen, drüber nachdenken und darüber beten vielleicht sogar, ob Gott nicht gerade durch den oder diejenige zu euch reden will. Und ich bin sicher, dann ist es nicht notwendig, dass wir Jesus unter vier Augen sehen, sondern dann wissen wir, Er hat in einem der vier Beispiele zu uns gesprochen. Wie können wir denn sicher sein, dass das die Stimme Gottes war? Also zum einen denke ich, es ist wichtig, dass sie in eine konkrete Situation hineinspricht. Ihr habt irgendeine Antwort erwartet, eine Hilfestellung. Zum anderen sollte es nicht im Widerspruch zum Worte Gottes stehen. Und das andere ist vielleicht auch, dass ihr in der Lebenssituation, in der Schwierigkeit, in der ihr seid, einfach Frieden bekommt. Durch die Tatsache, da ist eine Antwort, an die kann ich mich klammern. Ein Wort Gottes für mich persönlich, egal ob im Traum oder in einer Rede, in einem Vers oder durch Menschen, da ist einfach Friede in euren Herzen. Weil Gott ist ein Gott des Friedens und ein Gott der Ordnung. Schauen wir weiter in den Rest unseres Textes. Ab Vers 51 heißt es: Aber schon, während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und berichteten, dass sein Knabe lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei. Und sie sagten zu ihm: Gestern, zur siebten Stunde, verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Jesus hat zu ihm gesagt: Geh hin, dein Sohn lebt. Und er ging fort, zurück. Er wusste, dass sein Sohn zu Hause im Sterben lag, und auf dem Rückweg begegnen ihm die Knechte. Es muss das für ein Bild gewesen sein. Er wahrscheinlich traurig, zermürbt von den Gedanken um seinen Sohn, sieht von Weitem die Knechte auf ihn zukommen, fröhlich lachend, winkend. Und dann erfährt er diese frohe Botschaft. Ich kann mir gut vorstellen, dass er da Näheres erfahren wollte, ob das wirklich so war, als Jesus gestern zu ihm sagte: Dein Sohn lebt. Und die Knechte bestätigten das. Und er konnte feststellen, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte: Dein Sohn lebt. Umso fester wird sein Glaube gewesen sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er zu Hause angekommen ist und zur Tagesordnung übergegangen ist. So nach dem Motto: Ich habe noch den Abwasch zu machen oder die Böden oder sonst irgendetwas im Büro. Nein, er wird geschrien haben, gelacht haben mit allen, die in seinem Hause sind. Und damals war es ein bisschen anders wie bei uns. Bei uns sind ja meistens nur 1, 2, 3, vielleicht ein paar mehr Personenhaushalte. Damals lebten in der Regel mehrere Generationen unter dem Dach. Und die Knechte und das Gesindel im Sinne von Mägden. Das ist ein alter Begriff aus dem Deutschen, nicht, dass er was Falsches versteht. Ich will niemanden schlecht machen hier. Da muss Freude im Haus gewesen sein, überschwängliche Freude. Da muss wirklich Jubel ausgebrochen sein, denke ich mir. Er und sein ganzes Haus glaubte, er und sein ganzes Haus vertraute den Jesus. Wisst ihr, was an dem ganzen Text gar nicht drin steht und das Wichtigste eigentlich ist? Es ist hier von einer Person die Rede, die gar nicht erwähnt ist. Habt ihr es gemerkt? Das ist Jesus. Nein, Jesus ist erwähnt. Die Knechte sind erwähnt, der königliche Beamte ist erwähnt. Mindestens einen gibt es, der nur indirekt erwähnt ist. In Vers 47 heißt es: Als der königliche Beamte gehört hatte. Da ist einer, der ihm was gesagt hat. Da ist einer, der nicht erwähnt ist, der ihm bereit war zu sagen: Hey du da, Jesus, der Prophet, der Tischler, der heilt Menschen, geh mal hin. Der konnte das nicht für sich behalten. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir einfach diese Bereitschaft haben. Wir müssen es ja noch gar nicht tun, keine Sorge. Und es zwingt euch ja auch niemand, das zu tun. Dass ihr einfach die Bereitschaft habt, vielleicht mal so ein Weitersager zu sein. Jetzt denkt nicht gleich, ihr müsst eine DIN A4-Seite aufschreiben, was er irgendjemandem alles sagt. Geht einfach ins Gebet. Bittet Jesus, euch jemanden zu zeigen, den ihr kennt. Aus der Familie, aus der Klasse vielleicht, aus der Schule, Vom Arbeitsplatz her sogar. Vielleicht auch euer Chef. Ist ein bisschen schwieriger, so rein, ne, diese Unterschiede zu überwinden. Aber bittet einfach Jesus. Zeige mir jemanden, dem ich sagen kann, was heute hier passiert ist. Da stand so ein alter Mann mit Bart, der erzählte irgendwas, dass Jesus Menschen heilt. Und ich werde euch gleich noch mehr dazu sagen. Es gibt so ein kleines Traktat, das wir hier am Büchertisch haben. Gibt es einen Sinn des Lebens? Das kann man auch so nicht zusammengefaltet nutzen, halt auch als Bibelbeilage oder als Lesezeichen. Da ist in ganz einfachen Worten beschrieben, warum es einen Sinn des Lebens gibt, nämlich dass Gott Gemeinschaft haben will. Und wenn ihr dazu bereit seid, im Vertrauen auf das, dass Jesus euch zu den richtigen Leuten führt, zu ihm zu beten, nehmt euch so ein Traktat mit. Sagt ihm nicht viel. Sagt ihm nur, dass heute im Gottesdienst, der wird ja hoffentlich wissen, oder die, dass ihr in den Gottesdienst gegangen seid. Ja, wir lachen. Ich habe vor vielen Jahren mal so ein Beispiel gehört, da kam in eine Gemeinde freudestrahlend ein junger Mann zurück, der war beim 15 oder 18 Monate lang Grundwehrdienst und war ganz stolz in der Jugendstunde und erzählte, ja, ich war jetzt bei der Bundeswehr und keiner hat gemerkt, dass ich Christ bin. Soll es alles geben. Aber ich hoffe und wünsche, dass ihr das nicht seid, sondern nehmt euch dieses Traktat mit, betet darüber und fragt einfach mal euren Freund, Nachbarn, Schulkameraden. Weißt du, da hat einer davon gesprochen, gibt es einen Sinn des Lebens? Und wenn es dich interessiert, nimm das einfach mit und denk drüber nach. Da ist auch ein kleines, das sage ich jetzt, ein kleines Lebensübergabegebet mit drauf. Vertrauen wir Jesus, dass er ja, uns hilft, diese Mauern zu überspringen, die wir manchmal selber aufbauen. Ja, wie kann ich zu meinem Arbeitskollegen was sagen? Den sehe ich ja jeden Tag 8-9 Stunden. Ich kann doch nicht auf meinen Lehrer zugehen und sagen, glauben Sie an Jesus Christus? Kann ihn aber fragen. Gibt es einen Sinn des Lebens? Ich habe hier eine Antwort. Vielleicht ist hier auch was für Sie. Wir neigen einfach dazu, als Menschen uns in unser Wohlfühlbecken zurückzuziehen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das so machen können, dass wir das Vertrauen, das wir in Jesus haben, auch weitergeben. Die ganze Geschichte, der ganze Bericht hier in der Bibel wäre nie zustande gekommen, wenn der königliche Beamte nicht gehört hätte von irgendjemandem oder mehreren, dass Jesus seinen Sohn heilen kann. Und mit dieser Einstellung wünsche ich, dass wir diese Woche angehen und ich bitte Gott um Hilfe, dass er uns Weisheit gibt und Führung und Leitung. Ich möchte abschließen mit einem kurzen Gebet. Wir neigen uns bitte. Herr Jesus Christus, wir wissen, dass du die Menschen liebst. Wir wissen, dass du deinen Sohn dahin gegeben hast und dass du willst, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir wissen, dass diejenigen, die dich aufnehmen, die Macht bekommen, Kinder Gottes zu werden. Und wir bitten dich, führe und leite du einen jeden von uns, der dazu bereit ist, wirklich ein Zeugnis zu sein für dich, dass du Türen und Herzen öffnest bei uns und bei dem oder denen oder derjenigen, die wir ansprechen wollen. Danke für deine Gnade und Barmherzigkeit. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir wissen, Herr, unser Glaube wird immer von dir gestärkt und ermutigt und durchgetragen. Amen.